herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
In diesem Podcast geht's jetzt weiter mit unserem Gast Michelle, mit der wir schon zwei weitere Podcasts gemacht haben. Einmal zum Thema Team, weil sie auch Mitarbeiterin in unserem Team ist, und zum anderen über das Thema Sexualität. Und wir haben sie jetzt nochmal eingeladen. Wir haben das auch schon angekündigt im letzten Podcast zum Thema Sexualität und reden über ihre Transition, weil Michelle früher einmal Mike hieß, und wir möchten gerne, dass sie diese Geschichte erzählt, weil auch das ein Thema ist, wo wir das Gefühl haben, da ist viel zu viel Negativität draußen unterwegs und viel zu wenig Möglichkeitsdenken und Offenheit. Und natürlich habe ich auch wie immer meinen lieben Mann und Partner Olli an meiner Seite. Hallo, hallo. Ihr beiden.
Hallo.
Ja, liebe Michelle, wie immer starte ich gern mit der Frage, was war denn für dich in der Richtung mal völlig undenkbar und ist heute wahr geworden? Hier passt die Frage ja noch viel besser als irgendwo anders. Und ich glaube, das können sich ganz viele Menschen gar nicht vorstellen, sich da hineinzusetzen, nämlich sein Geschlecht zu verändern. Und sag doch mal ein paar Worte gleich da dazu.
Ja, also was war undenkbar ist in dem Sinne, dass ich mich jemals wirklich richtig fühle in meinem Körper und ich selbst sein kann in meiner Identität, weil ich wurde eben mit männlichem Geschlecht geboren, mit biologischem Geschlecht, was viele auch sagen, und habe aber mich in meiner Geschlechtsidentität immer weiblich gefühlt und hatte dadurch Schwierigkeiten mein Leben lang und habe dann irgendwann einen Schritt gemacht und eine Transition gemacht und eben mein physisches Geschlecht meiner Geschlechtsidentität als Frau angepasst und ja, lebe heute glücklich als Frau.
Jetzt könnte man den Podcast normal sofort aufhören. Die Story in 2 Minuten erzählt, aber wir möchten dann natürlich ein bisschen mehr wissen. Du hast gerade gesagt, du warst dein Leben lang unglücklich damit. Beschreib doch mal die Phasen genauer, wann du das Gefühl hattest, dass es als erstes aufgetaucht ist und wann das immer schlimmer wurde und wann dann letztendlich die Entscheidung gefallen ist. Vielleicht noch mal kurz dazu rein, für die, die tatsächlich diesen Podcast als einzigen und ersten Podcast hören. Michelle ist unsere Tochter oder meine Tochter und die Stieftochter von Olli, und sie arbeitet auch mit uns bei Denkzeuge in unserem Team, und das wollte ich jetzt nur noch mal reinschmeißen, aber vielleicht magst du das mal ein bisschen genauer erzählen, weil ich glaube, das ist schon interessant für viele, weil es ja auch so um das richtige Alter geht, wann man diese Geschlechtsumwandlung, wenn überhaupt, denn macht, wenn das im Raum steht.
Oder es merkt.
Oder es merkt,
dass man
ja, genau.
Im falschen Körper ist.
Also ich denke mal, dass es am Anfang recht schwierig ist zu erkennen. Natürlich Richtung Pubertät wird es dann stärker, aber also wir leben ja einfach in einer Gesellschaft, wo die Geschlechterrollen sehr definiert sind, also die Binarität zwischen Mann und Frau so, und gewisse Vorurteile oder beziehungsweise einfach auch mehr Fakten sind, dass gewisse Dinge unterschiedlich sind und man wird auch unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob man Mann oder Frau ist. Und ja, das merkt man eben schon beim Aufwachsen mehr und mehr, je älter man auch wird, dass man anders behandelt wird und das oft nicht zu dem passt, wie man gerne behandelt werden würde. Gerade wenn man eben zum Beispiel jetzt in meinem Fall bei anderen Frauen sieht, wie die behandelt werden, wie mit ihnen umgegangen wird, was, wie sie ihre Interessen sich selbst ausleben dürfen und dass eben bei männlichen Personen oder männlich gelesenen Personen in dem Sinne eben naja, verurteilt wird und zum Teil sogar verboten wird oder schlimmer mit Gewalt darauf reagiert wird und Ausgrenzung und
So,
so.
magst du mal ein Beispiel machen, was du meinst, wenn du sagst, dass Frauen anders behandelt werden? Und wir reden jetzt über die ersten 20 Jahre, oder? Die ersten 20 Lebensjahre im Großen und Ganzen oder die ersten 25 Lebensjahre?
Ja, also bei mir jetzt in dem Falle, ja. Habe ja dann erst mit 25, 26, beziehungsweise 26 so mein Coming Out gehabt. Und ja, davor hat es natürlich lange gedauert. Naja, was sind das für Merkmale? Also so Frauen werden halt, na, ich weiß nicht, es ist schwer, sich da, glaube ich, wirklich reinzuversetzen. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man würde einfach in das andere Geschlecht wechseln, würde man ja einfach eine komplett andere Lebenserfahrung haben. So,
Ja.
ich möchte auch nicht zu viel irgendwie jetzt Sachen mit Vorurteilen oder so behaften und sagen, ja, Frauen sind immer emotionaler und sensibler. Nein, es gibt auch emotionale Männer und so, das auf jeden Fall. Aber so das Bild in der Gesellschaft ist ganz eindeutig, so Männer müssen die Starken sein, die providen, die ja keine Schwäche zeigen dürfen, nicht so emotional sind und so weiter, während Frauen da sensibler sind und vieles davon mag bestimmt auch stimmen, aber es gibt natürlich auch immer die Ausnahmen. Genau, so und
Naja, das ist, also ich kann da vielleicht gleich mal aus meiner Perspektive reden und mache da mal einen Aufruf an alle Eltern da draußen, die Kinder haben. Stellt euch einfach mal vor, eines oder alle eure Kinder wären genau im anderen Geschlecht. Wie würdet ihr mit ihnen umgehen? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich würde genauso mit ihnen umgehen, dann würde ich das jetzt in Frage stellen, weil ich dachte das auch immer. Und wir hatten damals auch, also zusammen mit deinem Vater, waren wir ganz klar, wir sind völlig offen dafür, ob unsere Kinder, und du hast ja noch einen älteren Bruder und dann jetzt auch noch eine jüngere Schwester später bekommen, aber für uns war das eigentlich sehr klar, und ich sage bewusst eigentlich, dass wir euch sehr offen erziehen wollen, und wenn ihr euch mehr in die andere Richtung entwickelt hättet, also dass euch mehr, geht ja schon los mit Mädchenspielsachen oder Mädchenkleider oder lange Haare oder was auch immer gewünscht hättet, wären wir offen dafür gewesen. Trotzdem war für mich das eine der ganz wichtigen Erfahrungen in deiner Transition, dass ich festgestellt habe, dass ich dich doch anders erzogen habe als Junge, als ich zum Beispiel deine jüngere Schwester die ersten Jahre großgezogen habe. Und tatsächlich merke ich es auch heute, gehe ich heute auch anders mit dir um, als ich
Ja.
noch umgegangen bin mit dir, als du Mike warst. Ja, und das war aber nicht absichtlich und nicht bewusst, sondern das ist einfach passiert. Und mir ist es tatsächlich erst bewusst geworden, als die ganze Thematik im Raum stand. Und als, das hat ja auch jetzt ein paar Jahre gedauert. Das war ja nicht so
Ja.
von heute auf morgen, man entscheidet sich und dann ist das alles in ein paar Wochen oder ein paar Monaten passiert. Das hat ja mehrere Jahre jetzt gedauert. Auch alleine, dass man sich daran gewöhnt, dann anderen Namen zu sagen und miteinander umzugehen. Also ja, für mich war das auch eine spannende Erfahrung dahingehend. Und ich glaube, dass das mal interessant wäre, wenn man sich das einfach mal für sich reflektiert, wenn man Kinder hat.
Ja, also das ist zum einen das, ja, und zum anderen ist es ja nicht nur die Eltern, die einen Einfluss auf das Kind haben, sondern ja die komplette Gesellschaft und die kompletten Erfahrungen, die man macht. Und wir sind ja in Bayern ländlich aufgewachsen Und da hat man halt, wenn man irgendwas in die Richtung erfahren hat, auch nur Negatives gehört und alles, was irgendwie ansatzweise so war, war falsch. Einfach falsch und verwerflich und gerade auch Richtung Kirche, die das Ganze ja noch extremer betrachtet, die Katholiken vor allem. Ja, und wenn man so aufwächst und man ist ja nicht dumm als Kind, man kriegt das ja mit und merkt auch, dass je mehr man sich irgendwie in eine Richtung verhält, irgendwie Sensibilität zeigt, so wo einem das als Kind vielleicht noch nicht mal bewusst ist, dass das irgendwie männlich oder weiblich ist, so, aber man bekommt es zu spüren allein dadurch, wie man wahrgenommen wird. Und das kann sehr verletzend sein, weil, ja, in meinem Fall, das halt absolut nicht mit dem zusammengepasst hat, wie ich sein möchte. Und ich halt mehr und mehr das Gefühl hatte, ich muss mich zurückziehen, ich muss anders sein, ich darf nicht ich sein. Und ja, bis hin zu, okay, ich nehme einfach ein komplett anderes Rollenbild ein und verstell mich, um gar nicht
Zu
erst
gefallen.
irgendwie. Ja, um zu gefallen, oder nicht nur zu gefallen, sondern um keiner Gefahr ausgesetzt zu sein,
Um zu
um nicht
überleben,
gemobbt
ja.
zu werden,
Mhm.
um keine Gewalt zu widerfahren. So, also natürlich ist man dann da einfach, das ist so ein Schutzmechanismus, dass man sich in diese Rolle begibt. Deswegen ist euch das vielleicht auch erstmal so gar nicht dann aufgefallen, weil ich halt bewusst versucht habe, das zu verheimlichen.
Ja.
So.
Also aus meiner Sicht hast du es sehr gut verheimlicht, weil ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich glaube, Michaela, du hast auch nichts gemerkt, oder?
Naja, also
Ihr hattet doch dieses Experiment mit dem Toys R Us
ja, genau,
Geschäft.
also um meinen Teil da mal mit reinzubringen, wir waren im Prinzip ja offen dafür. Nur wie du gerade schon richtig gesagt hast, es reichen nicht alleine die Eltern. Da ist ein ganzes Umfeld noch außen drum. Man hat Großeltern, man ist in einem Kindergarten oder in der Schule. Wie gehen die Kindergärtner, die Lehrer mit solchen Themen um? Die Medien, wie gehen die Medien damit um? Da gibt es ja ganz viele Geschichten. Und bei uns war das einfach so, dass du ja einen älteren Bruder hast, der ist 2 Jahre älter und wir eben so, wenn wir in, oder als, das ist die Story, die du meinst, als wir das erste Mal mit unserem älteren Sohn in einem Spielzeugladen waren, in einem sehr großen, haben wir gesagt, komm, wir lassen ihn jetzt mal laufen, wir schauen mal, was ihm gefällt. Er hat gerade laufen gelernt und haben ihn einfach mal losgelassen. Und Maxi ist damals vorbei an diesen ganzen rosaroten Glitzerwelten und Puppen und Barbies und was es da alles gibt und ist schnurstracks auf die Suche gegangen nach für ihn damals das tollste Spielzeug Bulldogs und Autos und Schwerter und solche Geschichten. Also wo das sehr schnell klar war, das Thema, okay, da steckt nicht so viel Mädchen in unserem Sohn, ja? Und dann bist du 2 Jahre später zur Welt gekommen und für dich war, ihr versteht euch ja auch sehr gut, ihr beide immer noch heute, Maxi war einfach dein Vorbild. Und ich glaube, es wäre für uns überhaupt gar keine Chance gewesen, irgendwas am Anfang zu erkennen, auch wenn du
Ja.
schon emotionaler warst als Maxi, aber du bist einfach immer hinter Maxi her. Das war's einfach, ja. Maxi ist los und Michelle ist hinterher. Und deswegen war für uns das tatsächlich nicht so erkennbar. Und ich muss mich da auch ein bisschen selber an der Nase packen. Wir hatten ja damals schon ein Unternehmen, dein Vater und ich, und hatten einfach auch da alle Hände voll zu tun, dieses Business hochzukriegen. Und es war kein Problem im Raum, mit dem wir uns so hätten auseinandersetzen müssen oder wo man so einen Finger in die Wunde gelegt hat und wir feststellen hätten müssen, dass wir das gemerkt
Ja.
hätten. Wir haben auch viele, viele Telefonate tatsächlich damals geführt, als du uns das dann eröffnet hast und mit uns dann darüber geredet hast vor ein paar Jahren, ob wir was falsch gemacht haben, ob wir es hätten erkennen müssen, aber für uns war da einfach nichts. Und ich würde auch heute noch sagen, von meiner Seite aus, hätten wir dich jederzeit dabei unterstützt. Aber ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es sehr viel früher gewesen wäre, weil es eben auch nicht nur an uns hängt als kleine Bubble-Familie, sondern weil es eben auch an dem ganzen Umfeld draußen hängt. Und wie du schon gesagt hast, wir sind in Bayern aufgewachsen, in einem sehr kleinen Ort, der sehr religiös ist, wo auch man sehr an Traditionen hängt und wo ich nicht weiß, was wäre da von außen auf dich eingeflossen, wenn wir das gemacht hätten. Berlin war ja dann der richtige Ort für dich. Keine Ahnung, wie es in Bayern gelaufen wäre, ja.
Ja, also zum einen mal zu dem Test nochmal zurück. Also ich finde das auch ein bisschen zu einfach zu sagen, okay, welches Spielzeug mag man, welches nicht so, weil es gibt einfach auch viele Frauen, die auf, keine Ahnung, Waffen und einfach ein bisschen männlichere Hobbys stehen, wie man sagen würde, so. Also das ist ja auch wieder eine Frage, so was ist da einfach nur Vorurteil und was ist wirklich Mann und Frau? Das ist ein ganz schwieriges Thema und ich denke nicht, dass jetzt unbedingt Barbies das rein weiblichste sind und es auch viele Frauen gibt, die das vielleicht nicht so toll finden und dafür irgendwie auf vielleicht sogar Traktoren stehen, wer weiß. So, da spielt schon nochmal mehr mit rein, also diese Geschlechterrollen und das Geschlecht an und für sich, so, ist schon ein großer Unterschied und das war auch für mich lange eine Frage, liegt es dann vielleicht nicht einfach nur daran, dass ich halt in dem Sinne ein sehr femininer Mann bin, so, aber das war letztendlich dann halt nicht für mich der Fall, weil es spielt für mich auch der Körper wirklich eine Rolle, also nicht nur die Geschlechterrolle, die ich nach außen spiele und wie mich andere wahrnehmen, sondern auch, wie ich mich selbst wahrnehme und ja, was ich mit meinem Körper mache. Und das ist während der Pubertät halt extremer geworden, also schlimmer geworden in dem Sinne, dass ich halt wirklich körperliche Dysphorie, nennt sich das, empfunden habe. Und
erklär das mal genauer, weil das werden viele nicht wissen.
Das ist eben, ja, sich falsch im Körper fühlen, so ein Unbehagen, Unwohlsein, das sehr extreme Ausmaße annimmt und eben einen depressiv macht, bis hin zu Selbstmordgedanken treibt, weil man einfach sich komplett falsch fühlt. Und
also konntest du dich beispielsweise im Spiegel anschauen? Oder naja, eher nicht? Oder?
Naja, ich habe mein Aussehen gehasst. So, oder die Form, die es immer mehr angenommen hat. Und auch meine Stimme, die tiefer wurde, das waren alles Dinge, die ich einfach, die falsch waren. Also auch für mich selbst so. Und auch dann nochmal das nach außen hin verstärkt haben, wie mich andere wahrgenommen haben. Und so, dadurch habe ich mich halt auch sehr stark dann zurückgezogen und ich glaube, gerade in der Phase hatten wir wenig Kontakt, weil ich dann einfach auch in irgendwelchen Online-Welten war und gar nicht mehr irgendwie an der Realität teilhaben wollte, weil, ja, die
Aber
Realität...
Aber bei diesen Online-Spielen hast du dann eine weibliche Identität schon angenommen oder hast du dann selbst unsichtbar eine männliche Identität gespielt?
Naja, da war ich einfach komplett unsichtbar, so in dem Sinne.
Also der Charakter, den du dich
Geschlecht, also ich habe dann oft anfangs Frauen gespielt, wurde dann aber, nachdem man irgendwie online auch mal die Stimme gehört hatte, deswegen auch mal gemobbt, sowieso spielt man dann Frauen als männlich.
Also es war auch nicht wirklich eine
gelesene Person.
Ja,
so, und aber, also klar, wenn ich halt da mich ganz zurück verstecken wollte, hätte ich das schon irgendwie da auch eine weibliche Person ausleben können, aber letztendlich bringt das ja nicht viel. So. Also man ist ja auch nur ein Charakter und nicht man selbst und das geht ja vor allem nur um einen selbst, diese ganze Transition.
Ja, ich finde das aber super interessant, weil ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ja, Das ist natürlich richtig. Es ist nicht nur Barbie und nicht nur Bulldogs und das ist nicht nur Frau und das ist nicht nur Mann. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt ganz, ganz viel Bunt dazwischen. Ja? Und es gibt ja jetzt auch nicht nur das, dass man komplett die Geschlechtsumwandlung macht, sondern es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, entweder sich in eine Rolle zu begeben oder sich zu einer Identität oder auch zu einer Sexualitätsvorliebe ja, hin zu entscheiden oder hin zu fühlen. Ich weiß gar nicht, ob es so eine große Entscheidung ist, sondern ich denke, dass das einfach ist. Ja? Wenn wir jetzt mal, ich sage mal, die leichtere Form nehmen, Olli und mich zum Beispiel, wir sind ganz klar Frau und Mann. Ja? Trotzdem ist es so, dass ich einige Merkmale charakterlich, nicht physisch, aber charakterlich habe, wo man mir in Bayern auch gerne nachgesagt hat, sie hat die Hosen an, ja, was ja wieder so in Richtung sie ist der Mann im Haus ausgedrückt wird. Und Olli hingegen hat sehr viel, finde ich, feminine,
Anteile.
Weibliche Anteile, eine weiche Art in seiner Persönlichkeit und in seinem Charakter. Und gleichzeitig verbindet uns das aber auch wieder, weil wir genau das am anderen mögen. Deswegen haben wir beide jetzt aber nicht das Gefühl, wir fühlen uns eben in der falschen Haut, im falschen Körper und hätten irgendwas verändern wollen. Und dann gibt's ja da noch ganz andere Möglichkeiten, wie du sagst. Vielleicht bist du einfach nur, wärst du nur ein ganz femininer Mann gewesen oder es hätte vielleicht auch in Richtung Homosexualität gehen können. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die man für sich vor allem, glaube ich, dann im Laufe der Pubertät entdeckt, ob man sich da richtig empfindet oder nicht, ja.
Also zum einen ja die sexuelle Orientierung, so was wir auch im letzten Podcast hatten mit eben hetero-homosexuell, ist ja nochmal eben ein anderes Thema wie die Geschlechtsidentität.
Genau.
Und ja, genau, also man kann ja... Ich bin ja zum Beispiel bisexuell, aber das hat nichts mit meiner Geschlechtsidentität zu tun. So. Und
ja. Ja, da können wir gleich aber auch nochmal drauf zurückkommen, weil das ist dann auch ganz interessant. Das war mein Abschlusssatz, nämlich im letzten Podcast, dann die Sexualität zu leben, aber das machen wir später. Du wolltest was anderes noch sagen, ja.
Ja, natürlich gibt es da viele, also es gibt halt nicht nur das eine vom einen Geschlecht zum anderen, sondern auch manche, die sich halt dazwischen sehr wohl fühlen, so, und halt zum Beispiel jetzt nicht wie ich unbedingt die komplette Transition machen müssten, weil sie eben die Geschlechtsidentität, wie in meinem Fall, vom anderen Geschlecht, also wirklich vom Gegenteil haben, sondern sich halt dazwischen wohlfühlen, was oft dann non-binary ist, also nicht binär oder ja auch Transgender oft genannt wird, die halt oder Genderfluid so ein bisschen in diesem Spektrum des Geschlechts wandeln und halt ja Teile davon annehmen, die sie halt für sich als richtig empfinden.
Darf ich nochmal fragen? Also das waren jetzt 5 Fremdwörter, Genderfluid und so weiter. Also vielleicht nochmal, dass man sich das vorstellen kann. Du hast gesagt, also Leute, die sich nicht entscheiden, auch eine Geschlechtsumwandlung zu machen, sondern die zum Beispiel sich zwischendrin wohlfühlen. Das wäre dann zum Beispiel, ich weiß nicht, könnte das ein Mann sein, der Frauenkleider trägt oder eine Frau, die Männerkleider trägt? Oder geht es dann gleich so weiter, dass man, ich weiß nicht, vielleicht sich Brüste machen lässt, aber trotzdem seinen Penis behält.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele Transfrauen, die halt einfach nicht den Zugang haben zu einer Geschlechtsumwandlung, also zu die Geschlechtsteile auch zu operieren oder das vielleicht sogar gar nicht möchten. Und
es gibt
andere,
ja auch,
die halt einfach nur, ja, ich meine, es ist so ein bisschen auch Selbstbestimmung und wie man halt selber sein will. Und das ist ja nicht nur jetzt bei Transpersonen der Fall, sondern auch bei Cis-Personen, die sich auch ihre Brüste mal machen lassen oder die Lippen aufspritzen lassen oder was auch immer, so halt Veränderungen an ihrem Körper vornehmen, die genauso irreversibel sind. Und
Ja, und
Ja,
es gibt
mit denen sie
ja.
sich aber einfach sie selbst fühlen und glücklicher sind, so. Und
Ihre
daran ist ja
Bedürfnisse
auch nichts,
leben.
überhaupt nichts falsch, so. Und
Ja.
damit schaden sie niemanden, sondern
Naja, und
so.
es gibt dann ja auch noch die, weil wir ja auch von physisch reden, ganz viele Menschen, die als Hermaphroditen oder Zwitter sogar zur Welt kommen und auch ein Leben lang damit leben. Manche lassen sich auch da umoperieren, also die tatsächlich physisch von beiden Geschlechtern
Ja.
Merkmale haben, ja.
Ja, genau, das nennt man ja Intersex. Also,
Ja.
das ist ja schon mal das eine. Es gibt biologisch nicht nur zwei Geschlechter, sondern hunderte, tausende wahrscheinlich sogar an Variablen, die da irgendwie
Ja.
mit reinspielen. Und bei vielen Intersex-Personen wurde das einfach bei der Geburt entschieden, welches Geschlecht die Person haben soll. So einfach in eine reingesteckt, teilweise da schon OPs gemacht
Genau.
und denen überhaupt die Möglichkeit genommen, das irgendwie selbst zu entscheiden, was,
Weil man muss ja auch einen Namen eintragen
weil man
in.
einfach he diese Heteronormativität, dieses Norm wahren wollte
Ja.
von Mann und Frau und
Ja.
nichts
In
anderes
der,
zulässt.
genau, in der Tierwelt ist es ja in einigen, wie sagt man,
Pflanzen.
Bereichen ja ganz normal, dass, dass Tiere beide Geschlechter haben, generell, ja. Oder dass es eben viel multipler ist, als das in der Menschheit akzeptiert wird. Und das ist das, was du sagst. Wir maßen uns das wieder an, wieder in diesen Schubladen Mann und Frau zu schieben, in eine Norm packen zu wollen, wie man als Mann, wie man als Frau zu sein hat. Und das ganz viele dazwischen, was aus welchen Köpfen auch immer das entspringt, als nicht normal empfindet. Oftmals ist es dann auch, weil es einem Angst macht, das in die Pfanne haut und versucht, ja, wie du sagst, von der Geburt an teilweise schon umoperiert und entscheidet, was das Richtige zu sein scheint. Ja, und gerade da, aber was einmal das Physische angeht und dann kommt das Mentale eben aber auch noch dazu, und das kann zusammenpassen oder eben auch nicht zusammenpassen, in welchem Körper fühle ich mich denn am wohlsten? Und ich fand das jetzt schön, dass du das mit reingebracht hast. Das nimmt ja immer mehr zu, ja, dass Frauen sich heute operieren lassen und noch mehr operieren lassen. Und inzwischen machen das auch schon mehr und mehr Männer, um einen Körper für sich zu formen, der zu ihnen passt und in dem sie sich halt dann super wohlfühlen. Ja, also dieses
Ja.
Mentale und das Körperliche zusammenzubringen.
Da muss man aber natürlich auch sehr aufpassen, wie viel es dann von Erwartungshaltungen von außen und wie viel es einfach, ja, wirklich man selbst so. Das war auch eine Frage, die ich mich ja sehr lange gestellt habe bei dieser ganzen Transition. Wie viel von den Sachen mache ich denn wirklich für mich und nicht, um irgendeine äußere Erwartungshaltung wieder zu erfüllen? Und auch ein ganz schwieriges Thema, so zum Beispiel, ich habe jetzt nicht meine Brüste noch vergrößern lassen, weil das einfach was ist, was ich nicht für nötig halte, weil ich mich damit super wohlfühle, wie sie sind, so, und das wieder nur was wäre, um irgendeinem Schönheitsideal zu entsprechen. Und da sind ja viele Frauen eh schon sehr gefährdet, weil so ein extremes Schönheitsbild da existiert und man irgendwie versucht, diesen Schönheitswahn gerecht zu werden. So, da ist man als Transfrau natürlich nochmal extremer irgendwie, na, was heißt gefährdet, aber versucht, weil man ja auch irgendwie dann als Frau wahrgenommen werden möchte,
Eindeutig, genau.
diesem Bild zu entsprechen.
Ja.
Und ja, da muss man auch, glaube ich, aufpassen, dass man ja, da nicht sich wieder verliert, sondern wirklich bei sich bleibt.
Das heißt, da braucht ja schon eine gewisse Reife. Also, ich habe mich ja schon sehr viel dann damit auseinandergesetzt, als das bei uns Thema wurde und habe das auch viel recherchiert und habe auch da Unterschiede gemerkt, dass es in manchen Familien einfach tatsächlich so ist, dass man schon sehr, sehr früh merkt, dass das Kind wohl im falschen Körper steckt und sich eher zum anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Aber es gibt natürlich auch viele Geschichten, wo das erst in der Pubertät aufkommt oder vielleicht sogar erst sehr viel später. Und deswegen ist die Frage, gibt es denn ein richtiges Alter, wann man anfängt mit den Hormonen und wann man sich vielleicht sogar dann echt dazu entscheidet, so eine OP machen zu lassen, weil das rückgängig zu machen, ist ja nahezu, na, es ist, auch das ist inzwischen schon wieder möglich, da sind wir wieder bei den Möglichkeiten, aber
ja,
das ist natürlich nicht so einfach, ja.
Ja, also ich denke, dass es sehr schwierig ist, da wirklich so ein konkretes Alter zu nennen. Also es ist ja auch eine Riesendiskussion gerade in den Vereinigten Staaten, gerade zu dem Thema Kindheit und Trans. Und na ja, bei mir selbst, so natürlich hätte ich mir gewünscht, früher irgendwie das zu machen und schon in der Pubertät gewisse Dinge zu stoppen, um es im Nachhinein leichter zu haben.
Kannst du
Aber
dich an Alter erinnern, wann das, wo du...
Ich wüsste nicht, ob ich es gewusst hätte, weil zum einen wusste ich lange nicht mal, dass es überhaupt sowas gibt. Also es hat mir einfach auch komplett die Aufklärung dazu gefehlt, um wirklich dazu damals eine Entscheidung zu treffen. Und ich wünschte, es hätte die Aufklärung gegeben. Vielleicht wäre es mir dann auch schon viel früher bewusst geworden. Vielleicht hätte ich irgendwie, ja, das schneller entscheiden können, aber das war halt nicht so und vielleicht war das in gewissen Teilen auch gar nicht so schlecht, so mich dann halt auf meine Art länger damit auseinanderzusetzen und mir wirklich sicher zu werden. Also ich finde schon, dass das wichtig war, ja, einfach da eine gewisse Reife zu haben. Deswegen im Kindesalter kann ich schon verstehen, dass da viele kritisch darüber denken, dass man sowas nicht zu früh machen sollte, weil es verändert sich einfach auch noch viel im Gehirn, gerade bis man 21 ist. Und es ist auch durchaus erwiesen, dass das Geschlecht sich da in der Gehirnstruktur auch nochmal verändern kann. Also man muss nicht unbedingt quasi als trans geboren sein, sondern man kann das auch werden während der Pubertät, dass sich da im Gehirn was ändert, weil das wiederum anders erwiesen ist, dass die Hirnstruktur und Denkweise von eben Transpersonen eher dann dem anderen Geschlecht, also dem Nichtgebürtigen, gleicht. Ja.
Und analog dazu habe ich jetzt auch von Fällen gehört, dass Kinder, die sich früh entschieden haben, sich zu verwandeln, dann während der Pubertät gemerkt haben, dass sie es eigentlich doch lieber wieder gerne zurückverwandelt haben möchten. Also, und gleichermaßen gibt es ja jetzt, ich sage jetzt mal, wie das in Instagram, die Schönheitsideale von, wir hatten vorher von Frauen und kosmetischen Operationen gesprochen, natürlich da dann auch Transbilder geschaffen werden, wo man sich vielleicht als Jugendlicher heute besser informieren kann als vor 10, 15 Jahren. Aber dass man da auch sich vielleicht in eine Richtung entwickelt, angeregt durch diese Medien, wenn man in so einer Bubble drin ist, die vielleicht auch wieder in die falsche Richtung geht. Also ich glaube, diese Reife, von der du gerade gesprochen hast, die könnte schon auch nützlich sein.
Ja, ich denke, es gibt da immer ein Falsch. Also beide Seiten können da in ein Extrem gehen. Und irgendwo muss man halt auch ein Mittelmaß finden. So einerseits, also ich meine, das Argument verwenden halt leider viele, gerade Rechte, die das komplette Thema abschaffen wollen und am liebsten Trans-Menschen auslöschen würden, so kann man einfach mal so sagen, die diese Argumente halt verwenden. Andererseits ist es aber halt auch, ja, ein bisschen berechtigt, die Sorge, so dass man sowas nicht einfach immer aus einer Laune heraus entscheiden sollte. Und schön wäre halt, wenn man da irgendwie mit einem gewissen Maß darüber diskutieren könnte und mit ja, ein bisschen Verständnis füreinander und mal wieder eine Mitte findet, anstatt jeweils noch mehr ins andere Extrem zu gehen und sich nur noch anzuschreien und gar nicht mehr zuzuhören.
Was mich am meisten überrascht hat, Michelle, vor ein paar Monaten hast du mir das gesagt, dass du dich gar nicht als trans siehst, sondern als Frau siehst. Und da hat es bei mir im Gehirn angefangen zu arbeiten, weil wir haben schon mal drüber gesprochen, ob wir mal einen Podcast dazu machen, ja. Und ich habe eigentlich gedacht, dass du dich als trans identifizierst oder siehst, aber du siehst dich als Frau.
Ja, genau. Also ich sehe mich halt wirklich jetzt in meinem Geschlecht als Frau so und nicht in dem Transgender-Spektrum. Also nicht dazwischen so, und ich wollte auch nie irgendwie dazwischen sein. Weswegen das auch ein bisschen eine Hemmschwelle natürlich war, weil ich nicht wusste, okay, kriege ich das denn überhaupt hin? So, oder bin ich dann auch wieder nur in einem anderen, in einer anderen Identität gefangen.
Und bringt das
Also
Glück,
nicht, dass
das du
das
dir wünschst?
Transgender jetzt irgendwie schlecht ist, so, aber es ist halt einfach nicht, naja, ich weiß nicht, es definiert mich nicht so wie jetzt, oder es ist halt nicht die Identität wie das, was man denkt, wenn man Frau sagt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber
Na,
ja.
also ich finde das schon interessant, weil du sagst ja heute, also einmal finde ich es ja echt auch interessant, dass ich kenne keinen Menschen, dessen Motive sich so oft verändert haben wie deine. Und das hängt ganz bestimmt damit zusammen, dass du viele Jahre in diesem Hin und Her gehangen bist, als wer du dich jetzt wirklich identifizieren willst oder es vielleicht schon gewusst hast, aber immer noch versucht hast, diese andere Rolle auszuleben. Und du sagst auch, dass dein Live-Sensor heute gut über 80% ist und du sehr glücklich bist. Jetzt ist das aber natürlich auch so ein bisschen eine Gefahr, denke ich, die da sein kann, dass man denkt, ja, wenn ich erstmal Frau bin, dieses wenn dann, das haben wir ja ganz oft auch in unseren Coaching-Fällen, ja, wenn ich erstmal das habe, dann bin ich glücklich. Ja, dass man vielleicht auch sowas einfach hinterherrennt und dann plötzlich feststellt, oh, das war es jetzt auch wieder nicht. Also bei dir denke ich schon, dass das einen riesen Switch gemacht hat in deiner Zufriedenheit, und du jetzt dieses Leben in dem Körper führst, das du führen willst. Und natürlich sind jetzt nicht alle
Ja.
Herausforderungen in deinem Leben weg, ja, sondern du musst jetzt als Frau dieses Leben bewältigen, ja.
Ja, also ich sag mal so, natürlich ist dann nicht sofort alles damit gelöst und das war ja auch nie die Erwartung, dass das Leben dann auf einmal ein Ponyhof ist, sondern ganz im Gegenteil, das war ja auch mit der Grund, wieso ich so gezögert habe und lange das alles unterdrückt habe, weil mir bewusst ist, wie hart es auch ist, dieses Trans-Label zu tragen. So einfach dieser ganze Hass, der in der Welt dazu existiert, die Ausgrenzung, die Sorge davor, wenn es beim Dating irgendwie herausgefunden wird. Ich meine, Männer sind immer noch sehr homophob häufig in der Gesellschaft und werfen ja Transfrauen auch vor, überhaupt nicht Frau zu sein und Mann zu sein, so in dem Sinne, und reagieren darauf mit Gewalt, mit zum Teil tödlicher Gewalt, und das sind Sorgen, die man mit sich rumträgt. Das ist die eine Seite, die man der Ja, wo man sich einfach trauen muss, diesen ganzen Risiken und diesem Hass irgendwie entgegen trotzdem zu sagen, ich bin ich und ich will das sein. Und dann hast du aber auch noch auf der anderen Seite Leute, die das wieder irgendwie fetischisieren und durch die Pornoindustrie das wieder auf ein ganz anderes Level, ja, rauskommt, wo Leute dich auch wieder in eine Richtung stecken, die du auch nicht sein willst. So,
Ja.
deswegen war mir auch die Abgrenzung ganz wichtig. So, trans ist nichts, irgendwie die Geschlechtsidentität, es hat nichts irgendwie damit zu tun, was ich sexuell mache. In dem Sinne, es ist jetzt nicht einfach nur ein Fetisch. So, und viele sehen das aber auch noch so. Was es
Ja.
auch wieder schwierig macht. Das heißt, man wird mit diesem Label einfach nur Erfahrungen ausgesetzt, erstmal, die irgendwie schlecht sind und die hart sind, mit
Die
denen man
kein Mensch
erstmal
braucht.
irgendwie klarkommen muss. Das ist nicht so, dass man sagt, ich mache das mal aus einer Laune heraus, sondern
Ja, aber da bist du eben ein super reflektierter Mensch und deswegen waren deine Entscheidungen, die du Schritt für Schritt für Schritt getroffen hast, angefangen damit, dass du angefangen hast, Frauenkleider zu tragen und damit rauszugehen. Und da reden wir gleich nochmal drüber, dass das nicht die tollste Erfahrung war in deinem Leben, als du angefangen hast. Dann ging es weiter mit, ich nehme jetzt Hormone. Und das ist auch eine Entscheidung, die schon mal sehr heftig ist, weil die Hormone machen einfach was mit deinem Körper. Und dann war ja die große Entscheidung zur OP, zur geschlechtlichen Umwandlung. Aber viele Menschen, gerade wenn man jung ist und vielleicht noch in seiner Familienbubble lebt, die diese Reife noch nicht haben, die sich noch nicht so reflektieren können, die brauchen dann auch noch den Schutz und da die Reife der Eltern, dass man das jetzt auch nicht gleich übers Knie bricht, sondern dass man sich genau in diesen vielen Elementen, die da auf einen zukommen können, die du gerade genannt hast, ja, wie ist es in dem Ort, wo ich lebe, mit der Nachbarschaft, in der Schule oder in der Arbeit oder im Freundeskreis oder in der normalen Welt, wenn ich mich da draußen bewege oder später auch, wenn ich einen Partner, eine Partnerin dann suche. Das sind ja viele Dinge, die damit reflektiert werden sollten, bevor man so eine Entscheidung trifft. Und du warst ja jetzt schon in einem gewissen Alter und wie ich gerade gesagt habe, du bist super reflektiert und hast deine Entscheidungen sehr bewusst getroffen. Was ich eben, welchen Impuls ich da nach draußen geben möchte, ist, dass es eben auch da nicht einfach nur schwarz und weiß gibt, sondern dass man reflektieren soll und sich das gut überlegen soll, sich austauschen soll. Die Möglichkeiten, die gibt es heute zum Glück, dass es immer mehr Menschen ja durchziehen und eine Entscheidung, wenn es noch ein Kind ist, im Sinne von Kind, wirklich gut treffen kann und wenn man eben selber erwachsen ist, also über 18 dann schon ist, die Entscheidung selber treffen kann, dass man das nicht übers Knie bricht, aber auch nicht macht, ja, nur weil man sich auch wieder nur äußeren Einflüssen hingibt.
Ja, also man sollte da einfach schon, wie du meintest, sehr reflektiert damit umgehen, sich auch die Zeit nehmen, über alles nachzudenken. Und ich weiß nicht, mir hat das halt damals wirklich dann geholfen, dass ich wieder, naja, durch äußere Umstände so ein bisschen auf mich allein gestellt war und halt wirklich Zeit hatte, mal für mich nachzudenken. Und ja, das einfach nicht nur eben aus einer Laune heraus zu entscheiden, sondern mir da wirklich dann bewusst darüber zu werden mit den ganzen Konsequenzen, ob ich das alles so wirklich auch durchziehen kann und mein Leben dann auch besser macht. Andererseits war es halt auch einfach an einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich kann einfach nicht mehr, wenn ich das alte Leben weiterführe. Beende ich es wirklich lieber so, das geht einfach nicht mehr. Ich nehme jetzt dieses Risiko in die Hand und egal was passiert, so, es kann nur besser werden. Und ja,
Ja.
ich denke, dass das einfach bei vielen auch dann der Punkt ist, so, dass es nicht einfach dann mal ist, sie machen es, weil es gerade Spaß macht. Das machen vielleicht tatsächlich ein paar Männer, die diesen Fetisch haben, von sich mal irgendwie Frauenkleidung einfach anzuziehen. Aber das machen nicht Transpersonen, die das durchgehend im Alltag dann auch wirklich ausleben, weil das ist mit einfach Ausgrenzung verbunden. Allein schon, ja, dieses Beispiel, so mal auf eine Frauentoilette zu gehen, als männlich gelesene Person in Frauenkleidung und die Reaktionen auch eben von Frauen, von denen man meint, sie wären ja immer offen und so gutherzig, aber das ist auch nicht der Fall. So, die,
Naja,
So,
gehen wir weiter,
da.
ja.
Weil das interessiert mich einfach, wann war es das erste Mal, wo du das gemacht hast und in was für einem Zustand warst du in dem Moment? Weil das ist ja schon eine Entscheidung. Ich meine, das klingt banal, jeder geht,
Geht
ich weiß
manchmal
nicht,
mal
zehnmal
auf die
aufs Klo.
Toilette, auf
Aber jetzt zu
die.
sagen, okay, ich gehe jetzt nicht links, sondern ich gehe rechts in die Tür rein,
Ja.
wie war das?
Ja, ich hatte einfach nur Angst. Ich hatte einfach nur Angst, dass es jemand erkennt, dass mich jemand drauf anspricht und sagt, ich bin hier falsch. So, weil das ist ja letztendlich immer die Angst, wieder zu dem
Zurückgeworfen zu werden.
zurückgeworfen zu werden, falsch zu sein. Und ja, das ist
Ist es
kein
dann
schönes
passiert oder ist
Gefühl.
es gar nicht
Es
passiert?
ist mehrmals passiert, ja, dass auch Frauen da sehr biestig darauf reagiert haben und gerade am Anfang, wo es halt noch erkennbar war, so.
Ich kann das als Frau, und du bist ja jetzt selber Frau, ja, wahrscheinlich auch selber ganz gut nachvollziehen. Wir hatten ja im anderen Podcast über das Thema Sexualität und Machtmissbrauch gesprochen. Letztendlich, es muss nicht immer Angst sein, aber oft ist auch da einfach wieder Angst im Spiel, ja, dass das von Männern ausgenutzt werden könnte, Frauen. Wie du vorhin gesagt hast, könnte auch ein Fetisch, eine Fetischgeschichte sein, Frauen zu beobachten, wenn sie aufs Klo gehen oder sich unter Frauen da wohlzufühlen oder es vielleicht sogar dahingehend auszunutzen, um Frauen sexuell belästigen zu können, bis hin, so weit wollen wir es ja jetzt gar nicht führen, aber selbst die Möglichkeit ist ja auch immer da, zu sexueller Gewalt, ja, und das ist jetzt mal das eine, sind Toiletten, aber gehen wir mal in Sportumkleiden, ja, wo Frauen hier duschen, Männer da duschen und ganz viele von diesen Einrichtungen offen sind, wo man nicht hinter verschlossener Tür sich duscht und sich umzieht, sondern wo man unter sich ist, wo das mit Sicherheit für diese Menschen, für die das einfach lebensnotwendig ist, diese Umwandlung zu machen und das durchzuziehen, unglaublich schwierig sein muss, ja. Und man vielleicht sich da ein bisschen öffnen
Ja.
sollte dafür, dass nicht jeder, der das macht und jetzt vielleicht nicht in der richtigen Toilette steht oder gleich in der richtigen Dusche steht, schlechte Absichten mir gegenüber hat, sondern dass das
Es
vielleicht
ist
Menschen
ja
sind, die sich zugehörig fühlen wollen in dem Kreis.
auch einfach nur ein Argument von Rechten, die versuchen, das als Hetze zu verwenden gegen Personen, weil ich meine, wie oft ist denn das bitte der Fall? Natürlich gibt es diese Ausnahmen, aber man kann doch wieder nicht alle Menschen dann wegen einer Ausnahme über den Kamm scheren und so letztendlich leiden Millionen Menschen darunter, weil einmal vielleicht dann jemand das so gemacht hat, wenn überhaupt.
Ja.
So, und auch das sich so hinzustellen und zu sagen, Frauen wären überhaupt nicht zu Gewalt bereit, das ist einfach auch ein völliger Blödsinn, die können genauso sexuell übergriffig sein und oder generell nicht nur sexuell, einfach gewalttätig sein. So, es gab in Amerika Fälle, wo Frauen Transpersonen umgebracht haben. So, also
Ja.
einfach auch mal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass jetzt Transpersonen hier nicht da sind, um irgendwie andere zu unterdrücken, so nein, wir wollen einfach nur wir selbst sein. So, und in dem Sinne bin ich auch schon wieder trans, weil ich definitiv auf der Seite von den Personen stehe, die sie selbst sein wollen und dafür kämpfen gegen ein System, das sie unterdrückt.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir wirklich lernen müssen, nicht immer alles auf einzelnen Ausnahmen breitzutreten und auszurollen, sondern auch solche Geschichten mehr mal hinterfragen und reflektieren, was ist denn die Regel und was ist die Ausnahme. Und ich erlebe das nicht nur in der Thematik immer wieder so, dass wir machen auch Gesetze auf Ausnahmen. Die meisten unserer Gesetze, die heute verabschiedet werden, basieren auf Ausnahmen und nicht auf Dingen, die der ganzen Gesellschaft helfen. Und für mich ist es da auch so eine Geschichte, wo ich einfach mir denke, Man sucht sich ein Beispiel aus, ja, das für einen in seine Welt passt, damit man das auf dieser einen Ausnahme schön breitreten kann und in die Pfanne hauen kann. Und genau das muss sich verändern, dass wir offen sind für das, wie oft das wirklich passiert, und offen sind wiederum für die Diversität bei den Menschen und leben lassen und akzeptieren können. Man will ja selber auch akzeptiert werden, also sollte man auch diese Offenheit haben, dass man für das, was anders ist, als man selber ist, und das ist auch schon alles. Ja, und die, ich würde mal sagen, fast jeder ist anders als du selber bist, eine Offenheit dafür kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke eigentlich, so, man kriegt es ja eigentlich jetzt in den Nachrichten und so immer auch sehr viel Negatives mit. Aber ich denke, in der Realität muss man sich auch mal wieder darauf besinnen, dass ja eigentlich schon vieles offen ist und viel offener als vor noch einiger Zeit und sich die Entwicklung ja auch in eine positive Richtung bewegt. Jetzt
Ja.
mit einigen Rückschlägen. Ich denke mal gerade, USA ist vielleicht jetzt gerade ein Negativbeispiel. Aber gerade hier kann man sehr offen sein und es gibt Orte, wo man leben kann. Also jetzt mal gerade Berlin. Ich glaube, ich brauche mich hier gar nicht beschweren, wo man wirklich man selbst sein darf. Und das ist wunderschön und gerade diese Vielfalt hier auch zu leben. Ja, ich denke, da sollte man einfach auch mal mehr die Aufmerksamkeit darauf richten und nicht nur auf diese ganzen Sachen, die wieder schlecht sind, auf Einzelfälle und sowas, sondern einfach mal mehr das, wie leben denn die normalen Menschen und auch die, also normal in dem Sinne jetzt auch trans, wie leben denn die Transpersonen, von denen man eigentlich sonst nichts hört, weil die sind auch einfach glücklich, die leben ihr Leben und sie tun niemandem was und sind einfach glücklich mit ihrer Transition so. Und das ist doch wunderschön. Ich meine, wenn man anderen Menschen das nicht zusprechen will, dann ist vielleicht einfach was mit einem selber falsch.
Ja, genau. Und dann sollte
Schön
man
gesagt,
vielleicht mal bei sich selber hinschauen. Wir haben ja auch einige Jahre in Berlin gelebt und wir hätten dich auch gerade in der Zeit, wo wir ja beide oder alle in Berlin gelebt haben, ein bisschen mehr begleitet. Corona kam uns dann leider dazwischen, sodass du wirklich in der Zeit tatsächlich isoliert auch noch warst, komplett, ja, und das Ganze nur über Telefonate stattfinden konnte, dass wir dich zumindest in der Zeit gern hätten ein bisschen mehr unterstützt. Du bist ja dann auch, du hast in unserer Ecke in Köpenick gelebt und bist dann in Stadtmitte gezogen, weil es einfach dann noch mal leichter möglich war für dich, gerade in dieser Umwandlungszeit das ausleben zu können oder leben zu können. Und wie gesagt, Corona war dann noch mal eine Phase dazwischen, wo du gar nicht raus konntest und sowieso drin sein musstest. Mich würde jetzt noch mal ein bisschen, oder ich glaube nicht mich, weil ich weiß es ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es die Hörerinnen vielleicht, Hörer, Hörerinnen auch interessiert, noch mal so diese Phase tatsächlich ab dem Moment, wo du dich entschieden hast, das jetzt zu starten und den Weg zu gehen, bis hin tatsächlich zu der OP und auch jetzt nach der OP ist ja noch gar nicht so lange her. Tatsächlich ist das Ganze jetzt gerade mal ein Jahr abgeschlossen, wie es dir heute geht. Ja.
Ja, also angefangen hatte das ja so ein bisschen nach der Trennung meiner vorherigen Beziehung, so die sehr lange ging und
was
auch
eine
meine
Frau war.
Einzige war. Und vielleicht auch hier nochmal so ein kurzer Schweif dazu, so zum Thema Sexualität, dass mir das da halt schon bewusst wurde, dass ich dann beim Sex halt einfach auch nicht in der richtigen Rolle bin oder beziehungsweise einfach mir Stress verursacht mit dem Geschlechtsteil, mit dem ich geboren wurde. Und das ist
und
einfach...
Und auch das Rollenverhalten, das du ausleben solltest.
Das war dann letztendlich, ja... Aber gerade eben dieses Stress empfinden, so ein Geschlechtsteil zu verwenden, das man eigentlich nicht haben möchte, war dann letztendlich ausschlaggebend am Ende, dass ich die OP gemacht habe, weil das auch immer dann wieder in den Jahren der Fall war, dass mir bewusst wurde, dass Leute sich immer darauf fokussieren und ich einfach nur wollte, dass es nicht da ist. Das wurde dann noch stärker, nachdem ich eben mein Coming Out dann danach hatte und erste Dating-Erfahrungen dann eben als Frau so auch hatte. Und gerade da halt auch bei Männern das lustigerweise sehr interessiert daran waren, eben mit dem männlichen Geschlechtsteil irgendwas zu machen und ich da einfach gar keine Lust darauf hatte. Ja, auf jeden Fall, genau, hat es dann halt angefangen, erstmal mit Therapie, so, was ich auch für richtig empfinde, dass man
Was
da einfach
vorgeschrieben ist,
nochmal,
ja.
ja, mit einer neutralen Person generell darüber redet und halt einfach auch sich die Zeit nimmt, da sich bewusst darüber zu werden.
Und
So
zwischenrein,
dieser
dein Therapeut hat die Transition selber durchgemacht, was, glaube ich, auch sehr hilfreich war für dich
Ja,
damals,
das,
oder?
genau, meine Therapeutin, ja, hatte,
Ja.
war auch Transfrau und das war auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Tatsächlich die erste Transfrau, die ich jemals kennengelernt hatte. Und war auf jeden Fall auch hilfreich für mich, dann da auf Verständnis zu stoßen und die Erfahrung von ihr eben auch so ein bisschen. Also es war natürlich trotzdem sehr professionell, aber
Es
halt
hat's
so ein
unterstützt.
bisschen Einblick wenigstens mal zu bekommen. Und ja, dann fängt es ja auch an mit Alltagstests, was so viel heißt, dass man eben wirklich auch in der Rolle 24/7 leben muss und halt auch so rausgeht. Und das gerade am Anfang, wenn man noch hier den Kurzhaarschnitt hatte und noch nicht unbedingt weibliche Proportionen. Ist
Ja.
das, fällt man auf. Und
Und
also wenn du
bei
deinen
dir
Rock
kommt,
anziehst oder
dann,
eine Bluse, eine leichte
ja, und
oder
bei
so,
dir
ja.
kommt hinzu, du warst ja durch die Pubertät durch. Zum Glück war dein
Ja.
Bartwuchs noch nicht sehr stark, aber trotzdem stört er dann natürlich
Ja.
einen. Und
All die Sachen, ja, es ist natürlich alles sehr störend und man fühlt sich dann auch irgendwie ein bisschen komisch, so weil man sieht einfach trotzdem ja noch nicht so aus, wie man aussehen möchte. So für andere Männer, die jetzt irgendwie Crossdressing oder Transvestismus sind, so für die das mehr fetisch ist, für die ist es vielleicht erregend, aber für mich war es einfach nur
Stand.
Unbehagen und
Ja.
komisch erstmal, weil mein Körper halt einfach auch nicht zu dem gepasst hat.
Ja.
Und
Bis hin zur
ja.
Stimme, die sehr tief war, auch bei dir. Also du konntest es damals ja gar nicht irgendwie verdecken, dass da nicht ein Mann dahinter steckt. Ja, was für dich auch wichtig war, du durch auch hier wieder
Ja, das
Unterstützung und
war.
ja.
Genau, das war eben sehr schwierig, gerade am Anfang. Und tatsächlich war ich dann ein bisschen dankbar darüber, dass Corona kam. Mal blöd gesagt, weil ich mir dann diese ganzen dummen Kommentare erstmal nicht mehr geben musste und mich so ein bisschen hinter der Maske verstecken konnte.
Ach so, hinter der Maske, ja, super.
Ja, und naja, aber so bis hin zu den Hormonen, was ja dann nach 6 Monaten der Fall ist in Therapie. Da fing es dann an, wirklich sehr lebensverändernd zu werden. Und
Auch für uns.
ja,
Das haben wir dann auch gemerkt.
da ging es mir auf einmal auf jeden Fall besser emotional. Das heißt ja eigentlich, dass man irgendwie durch die Hormone so ein bisschen auch depressiv werden kann, aber das war gar nicht der Fall. So, mir ging es wirklich einfach nur gut dann und auch meine Libido. So war lustigerweise eher höher als davor. Also ich hatte dann einfach auch Lust, mich mit eben Männern, Frauen zu treffen, auch wenn Corona war, natürlich unter den gewissen Bedingungen so. Aber ich wollte einfach Teil haben an der Realität wieder. So, ich wollte Menschen kennenlernen, ich wurde wieder viel sozialer, extrovertierter und konnte einfach ich sein, was sehr schön war. So, und auch nochmal ein bisschen eben, naja, so meine Kindheit oder meine Pubertät in dem Sinne nachholen. So was vielleicht auf andere ein bisschen kindlich oder zu girly dann gewirkt hat, aber so, ich hatte die Phase halt nicht zu dem Alter, wo es gepasst hatte und hatte die
Dass du
halt dann
Mädchen
da.
sein konntest, ja.
Genau.
Und unsere Hörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber du sitzt auf einem rosafarbenen Computerstuhl gerade
Ja.
und hinter dir ist eine große rosafarbene Decke.
Ja, das war schon immer meine Lieblingsfarbe, aber das war natürlich auch immer die absolute Mädchenfarbe. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich das jetzt einfach nochmal auch so ein bisschen nachholen konnte, dieses Mädchenhafte. Und inzwischen jetzt so, jetzt sind es ja 3 Jahre vergangen, merke ich auch, dass das wieder so ein bisschen sich settelt und ja, in dem Sinne ich mehr Frau werde und weniger wieder dieses Mädchenhafte zurückgeht, aber das fand ich schon auch sehr interessant. Und genau, natürlich habe ich auch Stimmtraining gemacht. Ich bin recht zufrieden damit. Das ist natürlich nicht jetzt die höchste Stimme und man merkt es irgendwie ein bisschen trotzdem, aber es ist völlig in Ordnung.
Aber ich habe auch eine tiefe Stimme, also von dem her ist es auch ein bisschen
Ja, und ich habe
familiär.
eine hohe.
Ja, genau.
Also jetzt nochmal was mich als Mann und auch als Konstrukteur, wie Andreas Wenzel, glaube ich, mal genannt hat, brennend interessiert, ist nochmal dieser, sorry, wenn ich da nochmal drauf komme, dieser mechanische Aspekt. Ja? Du bist ein Mann und du hast dich entschieden zu der OP. Kannst du vielleicht einfach nur grob skizzieren, wie sowas abläuft, wie lange das dauert und zum Beispiel, ob du noch einen Orgasmus haben kannst oder wie das alles funktioniert. Oder geht es zu tief?
Alter, nee, dazu kann ich schon auch noch was sagen.
Vor
Also
allem
ich
für
sag mal
Olli
so,
war das echt
ja.
schwierig damals.
Mich hat es immer im Bauch gekitzelt.
Nicht im Bauch, ein bisschen tiefer hat ihn
Ja.
schlimm gekitzelt, als du dich entschieden hast, diese OP zu
Oh.
machen. Das wollte ich
Für
nur mal
mich
reinschmeißen.
war
Ja, für
das
mich
wirklich
war
schwierig.
das einfach natürlich mit unglaublich viel Angst verbunden auch, dass danach, also weil ich auch gerne eine sexuelle Persönlichkeit bin, wie man im letzten Podcast ja schon gehört hat. Ich habe da ja auch Spaß daran, aber es hat halt auch einfach nicht so wirklich funktioniert mit dem, was davor da war. Von dem her hatte ich in dem Sinne gar nicht so viel Angst, ob danach das alles so funktioniert, wie es sollte, sondern war einfach erstmal nur froh, wenn das äußerlich so aussieht. Und naja, die OP war unglaublich hart. Also ich glaube, so ein Schmerz und so ein Leid, vor allem in der ersten Woche, kann man sich kaum vorstellen. Das ist, da muss man schon das wirklich wollen. Aber dann das erste Mal mich so im Spiegel zu sehen, da habe ich einfach wirklich nur geheult und war so glücklich, das geschafft zu haben. Und ja, zudem, ob ich einen Orgasmus haben kann, ja, besser als jemals zuvor. Also das ist einfach nur schön. So, ich habe mich halt auch dann wirklich danach da streng daran gehalten, diese ganze Nachsorge, die ja ein halbes Jahr geht und wirklich einen halben
Und dann war
Tag
noch
fast
mal eine OP.
einnimmt, so,
Ja.
und dann noch mal eine OP ist, wobei die hauptsächlich äußerlich war und ein bisschen korrigieren von anderen Sachen. Also natürlich ist es nicht eins zu eins jetzt eine Vagina von einer Cis-Frau, aber ich denke, jetzt von Äußeren, die haben es selten gemerkt, wenn sie es gesehen haben. So, das ist schon mal das eine. Also äußerlich sieht es auf jeden Fall sehr danach aus. Und von der Funktionalität funktioniert es wunderbar. Und ja, ich bin mehr als froh, den Schritt gemacht zu haben. Und dieses, weil es ist ein Risiko auch ein bisschen eingegangen. zu haben.
Absolut.
So. Und ja, jetzt den Rest meines Lebens einfach ich sein zu können. Und seitdem, ja, einfach jetzt auch einen wunderbaren Freund habe und wirklich zum ersten Mal so richtig ich bin und glücklich bin.
Erzähl doch da mal noch, weil wir kennen deinen Freund ja auch, ein unglaublich liebenswerter Mensch, den wir auch gerne mit in unserer Familie haben, der das Fotoshooting auch mit uns gemacht hat
Der auch
und
gut geschneidert
und
hat.
tolle Fetisch-Bekleidung herstellt. Erzähl doch da noch ein paar Worte dazu. Wie ist das für einen Menschen, mal aus seiner Sicht, der mit einer Person zusammen ist, die eben nicht von Natur aus Frau ist. Also das, glaube ich, wird auch den einen oder anderen noch interessieren, weil ich glaube, dass da auch für die Menschen, die vor der Entscheidung stehen, vielleicht eine Angst dahinter stecken könnte, ob sie danach einen Partner finden, eine Partnerschaft überhaupt leben können. Und auch da möchte ich ein bisschen Mut machen, weil wir sehen ja, es ist möglich. Ja.
Naja, also ich meine, es war für ihn schon auch Thema, weil er nicht wusste, ob er jetzt mit dem männlichen Geschlechtsteil klargekommen wäre. Aber bin ich ja selber nicht, von dem her.
Also du hattest ihn schon vorher, glaube ich, ne? Vor deiner OP,
Kurz
oder?
davor,
Nee,
oder?
nein, tatsächlich habe ich ihn genau nachdem ich die OP hatte angeschrieben
Ah, okay.
und gefragt, ob er mal vorbeikommen kann, dann wenn ich wieder eben aus dem Krankenhaus zurück bin. Ja, und er hat mich da auch super unterstützt dann in der Nachsorgephase und war super lieb und fürsorglich für mich da, was sehr schön war. Und ja, ich meine, natürlich ist es irgendwo immer mal noch so Thema, weil es beschäftigt mich ja auch, dieses ganze Trans-Thema, auch von außen, was ich immer wieder mitkrieg. Aber so die meiste Zeit bin ich halt einfach ich. Und ich meine, das ist auch mal noch so am Rande erwähnt, so ich, viel von dem, was ich war, bin ich ja auch immer noch. So, diese ganzen Aspekte, die ich angenommen habe, die vielleicht auch ein bisschen männlicher sind, so für andere jetzt, das bin trotzdem noch ich. Also ich habe das Gute, was in dem Sinne Mike war, einfach mitgenommen und zu dem gemacht, was jetzt Michelle ist und halt noch mehr von dem, was Michelle ist, zugelassen und bin dadurch halt einfach ich. Und ich denke, er liebt einfach mich als
Ja,
Person
Und liebt
und
dich als
natürlich auch als
Person.
Frau,
Ja.
aber vor allem eben, weil ich bin so und
Ja, und das ist wunderschön. Ich erinnere mich, wenn du das so erzählst, auch noch mal ein bisschen zurück in dieser Zeit, wo das einfach eins nach dem anderen passiert ist, an drei Gespräche, die sehr intensiv waren, die wir beide geführt haben, die ich auch wahrscheinlich nie in meinem Leben vergessen werde. Eines dieser Gespräche war eben, wo wir sehr intensiv uns über das unterhalten haben, was es macht, wenn man mit Hormonen beginnt und wenn man lebenlang Hormone nehmen muss. Ein Gespräch, das sehr viel intensiver war, war kurz vor deiner OP. Deine OP sollte eigentlich erst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr fast sogar später sein. Und du warst auf der Heimreise von einem Kurzurlaub und hast die Nachricht bekommen, dass du in 14 Tagen dran sein könntest. Und dann war das
Ja.
plötzlich da und du musstest plötzlich tatsächlich Ja sagen und das auch bezahlen. Und es war ja auch ein riesenfinanzieller Akt, das Ganze wirklich hinzubekommen, weil das ist ja nicht zu 100% erstattet von der
Ja.
Krankenkasse. Also auch das muss irgendwo berücksichtigt sein. Aber ich weiß, wir waren nämlich parallel auf der Heimfahrt von Bayern in den Schwarzwald und wir haben, glaube ich, fast 2 Stunden telefoniert, fast die ganze Autofahrt, über dieses, oh, jetzt ist es schon da und soll ich das jetzt echt machen? Und ich habe mit jeder Faser in dir gespürt, dass du das machen willst, auch wenn da 150
Ja.
Jahre Drehungen drin waren. Aber genau das war für mich so ein wertvolles Gespräch, weil es auch für mich so super klar war in jedem Ja, aber oder wenn dann, ich gemerkt habe, nee, sie will das, sie will das, sie will das, sie will da wirklich hin und du dich ja dann auch zu 100% drauf einlassen konntest.
Ja.
Und das Dritte, das ich noch hatte, war, wo wir auch ein längeres Gespräch hatten, ein sehr intensives, und das hattest du eben gerade erwähnt, dass du jetzt du bist und dass du einen Teil Mike noch in dir hast und Michelle mehr zugelassen hast, dass du auch mal gestruggelt hattest damit, dass da so viel Mike noch in dir ist und der nicht loslassen will. Und
ja.
Wir dann auch zu dem Ende gekommen sind, dass dieser Teil Mike ja weiterleben darf in dir.
Ja,
und genau.
Auf jeden Fall, so, weil ich meine, auch wenn ich irgendwo dann eine Rolle angenommen habe, meine Jugend, so waren trotzdem viele Teile davon ja auch immer mal wieder schöne Erfahrungen dabei. Und auch viele von den Interessen, so egal ob es jetzt irgendwie musikalisch oder sowas ist, sind ja trotzdem immer noch da. Und ja, das hat sich einfach immer so wie das Männliche in mir angefühlt, aber ich habe halt gemerkt, okay, es ist halt einfach auch wieder nur so ein Vorurteil. Es ist halt trotzdem ich so. Und ich es war halt immer dieser Zwang auch da, jetzt so super weiblich sein zu müssen, weil man sich irgendwie ständig ja rechtfertigen musste, oh, bist du jetzt wirklich Transfrau oder nicht, so bist du wirklich Frau. Und man da noch viel strenger eben kontrolliert wird oder verurteilt wird und andere Leute sich eine Meinung darüber machen, ob man es jetzt ja ist oder nicht, selbst die Psychologen, so, man muss ja zwei Gutachten machen, psychologische, ob man denn dann wirklich trans ist oder nicht, so, und sich da Fragen stellen, die ja sehr unangenehm sind, so. Ja, auf jeden Fall ist es halt einfach trotzdem natürlich ein Teil von mir und ja.
Ja, also für mich als Mama ist es natürlich super, super schön, dass du heute jetzt so glücklich bist und sagen kannst, dass du jetzt du bist und dich leben kannst und dich das tatsächlich glücklich macht, weil das ist das, was ich mir auch als Mama natürlich am meisten wünsche, dass meine Kinder glücklich sind und für mich egal ist, ob sie männlich oder weiblich sind oder homosexuell oder hetero oder was immer für Vorlieben sie haben. Ja? Wir lieben euch so, wie ihr seid und wir möchten einfach, dass ihr glücklich seid. Ich möchte trotzdem noch gern ein paar Worte dazu sagen, weil ich glaube, man darf das nicht ganz außer Acht lassen. Es gibt ja auch ein Umfeld am Menschen, die das auch bewegt. Vorneweg möchte ich aber trotzdem sagen, nehmt euch, wenn ihr nicht die betroffene Person seid, nicht ganz so wichtig bei dem Ganzen, weil sich keiner, glaube ich auch nur, auch ich nicht, annähernd vorstellen kann, was das für die Person ausmacht und bedeutet und welches Gewicht es im Leben hat, durch so eine Transition durchzustehen. Und so jemand braucht wirklich, glaube ich, jede Unterstützung und jeden Halt und jede Liebe, die man sich einfach nur wünschen kann. Trotzdem möchte ich das andere nicht auslassen, weil wir Menschen sind einfach so, dass wir auch gerne bei uns sind und auch unsere eigenen Themen und Herausforderungen damit haben. Für mich war das jetzt tatsächlich gar nicht das Thema, was sagen zum Beispiel meine Eltern oder meine Mama darüber, und Oma und Opa haben ja das alles toll aufgenommen, auch damals, was man ja auch nicht hätte unbedingt erwarten dürfen. Die sind aus einer ganz anderen Welt noch raus, aber die haben das auch alles toll mitgenommen, bis auf das, dass meine Mama heute immer noch Schwierigkeiten hat, nicht Mike zu dir zu sagen oder von ihm zu reden, aber sie liebt dich genauso, wie du bist und unterstützt das auch alles nach wie vor voll mit. Für mich war auch dieses ganze Außen hat mich überhaupt nicht interessiert. Was könnte wer oder was sagen oder keine Ahnung. Für mich war in erster Linie wichtig, dass es dir gut geht und dass wir dich dabei so gut es geht unterstützen können. Und inzwischen ist es nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, du brauchst eine Unterstützung, weil du bist jetzt einfach meine Tochter geworden und nicht mehr mein Sohn. Und wir leben jetzt inzwischen ein ganz normales Leben. Ich hatte aber trotzdem ein Thema, das ich erst eigentlich gemerkt habe, so richtig, als wir durch waren durch den Prozess, was ich hinterher nochmal für mich ein bisschen aufarbeiten musste. Das war schon diese Frage, die aufkam, habe ich jetzt einen Sohn verloren? Ja, was ich irgendwo auch genauso wie du diesen Teil Mike loslassen musstest und einen Teil behalten konntest oder wolltest auch, dich dafür entschieden hattest, so geht es mir auch. Das heißt, ich habe auch ein bisschen gebraucht und das ist aber jetzt nicht ein großes Thema wert, aber ich möchte es einfach auch hier erwähnen, dass auch das sein darf, dass Eltern oder Geschwister, die ganz eng verbunden sind mit so jemandem, eventuell ein Thema irgendwo damit haben. Das kann im Außen sein, weil vielleicht Geschwister dann gehänselt werden deswegen, ja, und man aber nicht drüber redet oder drüber reden will, weil ja diejenige Person das Eigentliche durchmacht und unterstützt werden muss. Aber ich glaube, da sollte man auch ein bisschen offen dafür sein. Und es kann auch schon sein, dass es eben Mamas oder vielleicht auch Papas so geht. Ich glaube, mehr Mamas, weil wir einfach unsere Kinder zur Welt bringen. Wir haben euch 9 Monate in uns, wir gebären euch, dann kommt da ein Sohn zur Welt, den ich auch, wie ich vorhin am Anfang schon zugegeben habe, sehr viele Jahre eigentlich komplett, weil irgendwo war mein Erziehungsauftrag ja dann auch mal erfüllt, als du erwachsen warst und ausgezogen bist und in dein eigenes selbstverantwortliches Leben gegangen bist, warst du für mich eigentlich während meinem ganzen Erziehungsauftrag Sohn. Ja? Und dieser Sohn war für mich auch gefühlt einfach mal weg. Wobei ganz viel, wie du auch sagst, immer noch da ist von dem, wer du als Person bist, wer du charakterlich bist. Aber ich habe schon auch gemerkt, du bist schon zu einem anderen Mensch auch irgendwo geworden. Du bist jetzt Frau. Ja? Wir haben auch andere Themen, über die wir uns heute unterhalten. Wir verbringen anders Zeit, wir umarmen uns anders, wir kuscheln auch mal anders miteinander. Das, was für mich früher tatsächlich undenkbar gewesen wäre, so in dem, wie wir das heute leben, was ich aber sehr, sehr schön finde und was ich für mich heute sehen kann, was ist denn das, was ich bereichernd für mich alles mitnehme? Und da ist sehr viel dabei, auch die Erfahrung, dich, soweit ich das überhaupt konnte, unterstützen zu dürfen, unterstützt haben zu dürfen, ist eine unglaublich schöne Bereicherung. Aber einen ganz kleinen Schmerz hatte ich bei dem Ganzen, dass eben Mike für mich auch nicht mehr da ist. Und das ist alles okay und alles wert, aber ich wollte es einfach auch mir nur sagen, dass auch vielleicht die Mamas da draußen sich das auch erlauben dürfen, diese Emotionen zuzulassen und diese Emotionen auch verarbeiten dürfen. Also das möchte ich auch noch in die Runde geben, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, derjenige, der das durchmacht, dessen Leid und Last und Dinge können wir uns nicht vorstellen und deswegen hat das in meinen Augen Vorrang, aber ich finde auch, dass die anderen Emotionen sein. Einfach da auch noch mal sagen, weil für dich jetzt, Olli, war es halt ganz anders, weil du bist ins Leben gekommen, als Michelle schon in der Pubertät war und hast aber trotzdem ja auch alles mitbegleitet. Ja, nur ist es was anderes.
Ja, es ist es nochmal ein ganz anderes Involviertsein. Also mir ist es am Anfang natürlich auch schwer zu sagen, schwer gefallen, Michelle zu sagen statt Mike. Ich glaube, jetzt passiert es mir noch vielleicht einmal alle 2 Monate, dass ich den Artikel verwechsel. Aber ich habe auch angefangen, Emojis mit Küsschen zu schicken, was ich einem Mike nicht geschickt hätte. Also mein Verhalten hat sich nur minimal geändert. Was ich noch spannend fand von unserem Zusammenleben oder auch was du mal erzählt hast, ist, dass tatsächlich die Emotionen sich nochmal anders verändert haben und auch die beruflichen Motivationen und Einstellungen. Ja, du warst vorher mehr als Mike, mehr so eine Führungskraft. Also jetzt ganz am Anfang, direkt frisch kann ich mich erinnern und sag mir, wenn ich da falsch liege. Und danach als Frau hast du diesen Führungsanspruch hat ein bisschen nachgelassen und hat gesagt, okay, ich lasse mich jetzt lieber führen und jetzt kommt aber wieder zurück, habe ich das
Ein
Gefühl.
Teil.
Also ein Teil wieder, ja. Also es ist wie ein ständiges Pendeln, es ist eine Balance, es ist ein Einbalancieren und ich glaube, das ist einfach Teil von dem natürlichen Prozess und ich liebe dich so, wie du bist und ich habe das schon mehrfach gesagt, auch im letzten oder vorletzten Podcast, ich bin so super stolz auf dich, dass du nicht nur diesen harten Weg gegangen bist, du bist für mich auch ein Vorbild, dass du deine Sexualität so lebst, ja, wie du sie lebst und auch rausgehst und ganz vielen anderen Menschen dazu inspirierst, auch ihr Leben zu leben. Es muss jeder leben dürfen, aber wir brauchen Menschen wie dich, die anderen diesen Mut machen und das tust du und das finde ich einfach unwahrscheinlich wertvoll und ja, toll.
Ja, weiter so. Ich bin vielleicht ein letztes
Ja.
dazu noch, wo du auch dann noch mal was gern dazu sagen kannst. Was mir auch unglaublich geholfen hat, war immer wieder deine IMA und dein Live-Sensor zu sehen, immer wieder zu sehen, wie sich deine Motive rauf und runter verändert haben, um dich da besser abholen zu können. Weil du hast gerade gesagt, Olli, als du in unser Leben gekommen bist, war sie sehr führend und unternehmerisch stark unterwegs, ja, mit ihren Leistungsmotiven. Und die sind dann auch meinen Keller gerauscht, dann sind sie wieder ein bisschen alles
Naja.
rauf und runter, ja. Aber für uns war das wichtig, das zu sehen, auch wo du gerade stehst, um nicht dich immer in diesem einen Schubladen nur geparkt zu haben, wer du eben mal warst, sondern dass da Veränderungen sind, wo wir auch besser verstehen konnten, was du brauchst, um mit dir anders umgehen zu können, ja.
Ja, wobei das natürlich auch schwierig war dann. Also ich sag mal so, die IMA, diese Leistungsmotive kamen ja am Anfang dadurch einfach auch, dass ich erkannt habe, okay, das männliche Rollenbild ist, du musst Leistungen bringen und Sachen machen, beruflich, Karriere, bla bla, Führung. Dieser ganze sexistische
Wahnsinn.
Vorurteilskram da. Ja, deswegen war das wahrscheinlich auch bei mir am Anfang so extrem. Und dann mit der Transition ging es halt erstmal auch ein bisschen ins andere Extrem, weil ich das halt auch einfach mal für mich erfahren musste. Okay, wie ist denn das? Und so nach und nach hat sich's vielleicht dann ein bisschen angeglichen zu dem, was letztendlich wirklich ich bin. Und ja, so eine Balance dazwischen zu finden, war auf jeden Fall wichtig für mich. Und ja, ja, zum anderen, so dieses, was ich vielleicht anderen auch mitgeben will,
Das wollte ich jetzt fragen, ja, zum Abschluss, dass du das nochmal verpackst.
also es ist halt wirklich ein unglaublich schwieriges Thema und vor allem natürlich für mich war es damals schwierig, aber mir war auch bewusst, dass es für alle in meinem Umfeld schwierig werden könnte. Aber um ehrlich zu sein, war mir das einfach dann mal egal. So, es ging halt dann um mich, weil es mein Leben lang nicht darum ging.
Ja.
Und das ist auch gut so. Und ja, dann habe ich mich einfach erstmal komplett auf das konzentriert, was wirklich ich möchte und mir das einfach mal zugelassen, egal was andere sagen und mich getraut, so mal abseits von diesen ganzen Erwartungshaltungen von außen einfach zu mir zu stehen. Und ja, diesen Mut möchte ich auch irgendwo anderen geben, weil es kann danach nur besser werden und man muss sich einfach auch mal so, ja, in den Vordergrund stellen, weil das ist letztendlich euer Leben oder mein Leben in dem Sinne auch. Und ja, ich will das nicht für andere leben, sondern für mich und
Ja.
am Schluss nicht dastehen und sagen, oh, wieso habe ich das nicht alles anders gemacht? So, deswegen traut es euch einfach, wenn da irgendwas ist, so, es muss nicht trans sein, egal was es ist, so, steht einfach zu euch.
Ja.
Lasst nicht diese Gesellschaft und diesen ganzen Zwang, irgendwas sein zu müssen, im Weg davon stehen, einfach glücklich zu sein und dir selbst zu sein. So, das ist viel zu schade, dafür ist das Leben zu kurz. Und ja.
Ja, und da stehen wir nach wie vor zu 100% hinter dir. Vielen Dank nochmal für diesen Aufruf und nicht falsch verstehen, weil ich das gerade nochmal reingebracht hatte, ja, dass auch Mütter zu ihren Emotionen stehen dürfen. Aber ich bin trotzdem 100% deiner Meinung, dass im Vordergrund derjenige steht, der durch diese Umwandlung durch muss und weil ihm das auch oder ihr erlauben muss ich fast sagen, sich zu leben, weil das Leben hört ja so oder so nicht danach auf und danach muss man sowieso wieder schauen, wie man sich ja ins Wir und in die Gesellschaft integriert und auch das ist wieder eine Riesenherausforderung, aber die ist leichter zu bewältigen, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn man zu sich stehen kann und mit sich glücklich ist und auf sich stolz ist und deswegen ja, danke für diesen Impuls und für das tolle Gespräch und dass du dich dem geöffnet hast. Das war bestimmt nicht leicht. Wir finden es ganz toll und ich bin da natürlich zu 100% bei Olli. Wir lieben dich und wir sind ganz furchtbar stolz auf dich und auch glücklich, dass du nicht nur unsere Tochter bist, sondern auch Teil in unserem Unternehmen bist.
Das war das perfekte Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Wir werden in den Kommentaren bzw. im Anleitungstext noch ein paar hilfreiche Links verlinken, für Zuhörerinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Michelle, du bist auf verschiedenen Foren tätig. Vielleicht verlinken wir das da rein, dass ja, Leute sich da mit dem Thema intensiver beschäftigen können,
Und wie
entweder
das sich
als
hilft.
selbst Betroffene oder eben als unabhängig oder indirekt Betroffene. Ja,
Ja.
toll. Dann vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Danke
Danke
dir.
dir.
Ciao.
Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.